Jenny, Wissen und Widerspruch, Folge 1. Was machen wir hier? Warum sitzen wir hier zusammen? Was haben wir vor?
Ja, also wir wollten halt in erster Linie erstmal was zusammen machen. Wir haben ja ein gemeinsames Unternehmen. Wir machen ja auch jeder für sich selbst immer Videos oder Webinare, geben praktisches Hundetraining, jeder für sich selbst. Und da wollten wir einfach mal wieder zusammen gesehen werden, mal ein gemeinsames Projekt haben. Wir sehen uns hier eh einmal die Woche in unseren Meetings und da tauschen wir uns eh mal gegenseitig aus und da kam dann die Idee, ja, lass das doch mal aufnehmen. Und da haben wir uns überlegt, dieses Format zu gründen, Wissen und Widerspruch, Hundetraining im Streitgespräch, weil uns in den Diskussionen, wenn es um das Thema Hund geht oder TrainerInnen unter sich, dass uns da eben im Diskurs es fehlt, dass es um die Sache geht. Denn wir wollen jetzt wirklich um die Sache diskutieren, wir wollen tiefer reingehen und nicht in dieses starke, emotionalisierte Marketing reinfallen. Das war wichtig. Dann gibt es natürlich immer mal wieder so ein paar Häppchen auch. Was sagt denn die Wissenschaft überhaupt dazu? Ist jetzt kein Muss, aber wenn es passt, ist ja auch spannend.
Ja, und wir sind einfach genervt von Diskussionen in Kommentarspalten, die nirgendwo hinführen und gar nichts bringen. Und deswegen dachten wir, machen wir mal einen Rahmen auf, wo wir wirklich diskutieren, aber ins Detail gehen und dranbleiben an der Sache.
Ja, und wie läuft das Ganze ab?
Wir werden es so machen, dass eine von uns jeweils uns übernimmt sozusagen oder sich selber und die andere spielt eine Rolle. Und zwar die Rolle einer Positive-Only-Trainerin, die dann aus ihrer Sicht eben argumentiert. Wir werden uns einen Timer stellen. Wir werden 20 Minuten eine Diskussion miteinander führen. Und nach diesen 20 Minuten sprechen wir über das Ganze und ordnen das für uns ein. Und jede Folge haben wir ein Thema oder einen Fall. Und diese Folge fangen wir an mit dem Thema Bindung, Beziehung zwischen Mensch und Hund.
Sehr gut. Da würde ich noch ganz gerne nochmal ergänzen zum Thema Rollenspiel. Das haben wir ja auch in unserer Ausbildung viel gemacht, Rollenspiele. Und das macht man ja ganz gerne mal. Und da sei gesagt, wir wollen das Ganze hier absolut nicht ins Lächerliche ziehen. Wir nehmen Rollenspiele sehr ernst und können Rollenspiele auch echt nur empfehlen, auch wenn es sich in den Momenten immer komisch anfühlt, wenn man das diktiert bekommt mit, wir machen jetzt ein Rollenspiel. Dann findet man das Ganze blöd. Aber so im Nachhinein, wenn man das dann reflektiert, dann kann man daraus richtig gut reflektieren und richtig was mitnehmen. Also es ist nicht lächerlich, sondern wir nehmen das Ganze ernst.
Voll. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr seid ganz anderer Meinung als wir und seid auch HundetrainerInnen, das wäre schon wichtig. Also mit HundehalterInnen zu diskutieren, wäre jetzt nicht so zielführend, glaube ich, auch wenn die bestimmt auch ganz tolle Geschichten mitbringen können. Aber es wäre schon wichtig, jemanden, der das beruflich und professionell macht. Wenn ihr sagt, wir wissen das, wir würden das ganz anders argumentieren und wir fühlen uns überhaupt nicht gesehen, wie ihr unsere Rolle repräsentiert, dann schreibt uns, meldet euch bei uns und dann gucken wir, ob wir zusammen eine Podcast-Folge aufnehmen. Unsere Tür steht offen.
Sehr gut. Huch, jetzt ist mir mein Handy runtergefallen, meine Stoppuhr hier.
So, um jetzt rauszufinden, wer welche Rolle von uns beiden bekommt, machen wir Schnick, Schnack, Schnuck. Jenny, welche Rolle hättest du heute gerne bei diesem Thema?
Oh, das ist mir egal tatsächlich. Habe ich gar keine Seite zu. Und du?
Okay.
Ich weiß es schon.
Ja, ich hätte lieber die Rolle von mir selber bei dem Thema irgendwie, weil es so ein bisschen so ein Herzensthema ist, über Beziehungen zu sprechen. Okay, ich muss kurz nachdenken. Taktisch, was ich jetzt hier mache.
Gut.
Wir kennen uns gut. Ich überlege total, was du machen würdest. Und ich überlege aber auch, ob du was machst, wo ich denke, du würdest es nicht machen.
Mhm. Okay, wir machen ja meinen psychologischen Trick, also.
Ja, ich kenne deinen psychologischen Trick, deswegen. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, nochmal. Wir haben beide Stein gemacht. Nochmal.
Schnick, Schnack, Schnuck.
Sehr gut. Ich habe Papier, du hast Stein. Ich habe dich verloren. Eingewickelt und bin damit, übernehme ich mich selber und du bist, jetzt brauchen wir einen Namen für dich.
Genau, ja, ich brauche eine Rolle. Ich heiße Yvonne, ich bin Yvonne.
Was hast du für einen Hund, Yvonne?
Ja, ich bin, was habe ich für einen Hund? Ich habe einen Border Collie.
Okay.
Gut, Jona, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Gut, dann setzen wir uns jetzt an den Diskussionstisch.
Hallo Yvonne, ich freue mich, mit dir heute zu diskutieren und bin gespannt, wo wir rauskommen.
Ich bin auch sehr gespannt.
Heute bin auch ein bisschen Thema, aufgeregt jetzt.
Ich bin sehr aufgeregt, ja. Okay, heute geht's ja um Beziehung, / Bindung.
Ja.
Ja, wie wollen wir starten? Was ist, mich würde als erstes interessieren, wie du darüber denkst. Also was ist für dich Bindung zum Hund?
Ja, ich würde tatsächlich auch gerne ein bisschen mit den Begriffen für mich aufräumen, weil ich werde in dieser Folge nicht von Bindung sprechen, sondern ich für meinen Teil würde lieber über die Mensch-Hund-Beziehung sprechen, weil eine Bindung ist ja eine Unterform der Beziehung und allein über diesen Begriff Bindung könnte man jetzt schon so eine ganze Podcast-Folge machen über die Bindungsforschung, die dahinter steckt, die Entwicklungspsychologie, und das würde einfach jetzt zu weit führen. So weit will ich nicht ausholen. Ich finde, so ganz grob gesagt, über den Begriff alleine lässt sich schon streiten, inwiefern der auf die Mensch-Hund-Beziehung übertragen werden kann, übertragen werden sollte. Gerade jetzt als Mama von einem einjährigen Kind war ich das letzte Jahr auch praktisch sehr, sehr viel mit dem Thema Bindung konfrontiert, mit Stillen, Tragen, Kuscheln und so weiter und so fort. Und ich wehre mich so ein bisschen dagegen, diese Beziehung zwischen Bezugspersonen oder zwischen Mama und Kind oder Papa und Kind mit der Mensch-Hund-Beziehung gleichzusetzen. Trotzdem gibt es natürlich einige Parallelen. Für mich ist es aber nochmal was ganz anderes. Deswegen, Disclaimer fertig, ich werde über Beziehungen sprechen.
Okay. Ich werde auf jeden Fall über Bindung sprechen und über Beziehung und dann haben wir das erstmal geklärt, würde ich sagen.
Tatsächlich spreche ich aber über das Thema Mensch-Hund-Beziehung sehr, sehr viel in meinen Stunden mit KundInnen und das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema für mich, weil es für mich die Grundlage ist, um im Training miteinander Fortschritte zu machen, miteinander Kompromisse zu schließen, miteinander zu sein und eine gute Zeit zusammen zu haben, vielleicht kann man es so sagen.
Ja, das haben wir doch, da haben wir doch schon mal die erste Gemeinsamkeit. In meinem Hundetraining ist das auch erster Stelle. Also die gute Bindung ist die Basis. Das wird bei mir auch immer als erstes vermittelt.
Was macht für dich denn eine gute Bindung, um jetzt deine Wortwahl zu nutzen und aufzugreifen, aus?
Also für mich ist eine gute Bindung, man kann das sehen am Hundeverhalten. Also wenn zum Beispiel der Hund Erkundungsverhalten zeigt bei den Spaziergängen, wenn er nicht immer den Menschen anstarrt und beobachten muss, wenn er explorieren kann und vor allem halt auch, dass der mir vertraut, dass er keine Angst vor mir hat und mir gegenüber auch kein Meideverhalten zeigt, wenn ich zum Beispiel auf meinen Hund zugehe und der von mir wegweichen würde, dann würde ich schon sagen, da hapert es auf jeden Fall an der Bindung.
Ja, und ich finde es eben sehr schwierig, Mensch-Hund-Beziehungen zu bewerten. Also zu sagen, die sind gut, die sind so, der Hund darf dieses Verhalten nicht zeigen, weil wir hier zwei, also wenn wir jetzt von einem Menschen, einem Hund ausgehen, wir können natürlich auch von einer Gruppenkonstellation ausgehen, aber wir gehen hier immer von Individuen aus. Und warum ein Hund in welcher Situation zurückweicht, warum ein Hund Angst zeigt oder warum er vielleicht auch einfach nur Demut zeigt. Angst ist ja auch oft eine sehr, sehr missinterpretierte Situation, also oder eine missinterpretierter körperlicher Ausdruck oder eine Emotion, die in den Hund reininterpretiert wird, wenn wir eigentlich häufig zum Beispiel eher Demut sehen. Da würde ich mir jetzt die Situation angucken, um zu sagen, was ist da los zwischen den beiden? Was findet da in der Unterhaltung zwischen den beiden statt? Was ist das Ziel vom Menschen mit dem Hund? Also das ist für mich so ein komplexes Konstrukt, dass ich da mir nicht anmaßen würde, so schnell ins Bewerten zu gehen. Du hast jetzt auch den Begriff Explorationsverhalten reingebracht. Da wäre so ein bisschen die Sache, was versteht man darunter? Also da müssten wir jetzt auch erstmal unser Bild abgleichen. Ich will auch, dass ein Hund Hund sein darf, dass der schnüffeln darf, dass der Hundesachen machen darf. Das finde ich ganz toll, deswegen halte ich ja Hunde, weil ich Hunde gut finde. Aber ist die Frage, kann ich dem Hund diesen Rahmen bieten? Welche Möglichkeiten kann ich dem Hund dieses Verhalten zugestehen? Und wo ist vielleicht auch eine Orientierung am Menschen gefragt, weil ich sonst zum Beispiel die Umwelt in eine Bredouille bringen kann, wenn der Hund dann jagen geht, wenn der Hund Aggressionsverhalten gegen Menschen zeigt, wenn der Hund, keine Ahnung, Kindern hinterher rennt, die auf dem Roller schnell vorbeifahren. Also ich muss da eben ja Grenzen geben, wo Dinge nicht möglich sind, um Freiheiten zu ermöglichen, mit der Hund zum Beispiel ja solche Hundesachen machen kann, wie rumschnuffeln und so weiter. Aber was ich da zugestehen kann, das ist ja auch auch wieder individuell eben von der Situation von dem Menschen und von dem Hund.
Ja, also wenn ich da jetzt schon Grenzen setzen höre, ich finde es halt einfach die Vorstellung, ich finde die Vorstellung einfach total suspekt, wenn ich mit meinem Hund eine gute Bindung haben will, dass ich ihn zum Beispiel in solchen Situationen, wenn er halt irgendwas nicht darf, was ja auch logisch ist, ich möchte ja auch die Umwelt nicht gefährden, ne, dass ich ihn dann einschüchter, ne, oder halt auf ihn zugehe oder mit ihm schimpfe, ne, weil ich kann das Ganze ja auch alles positiv gestalten. Und da wäre für mich ein Zeichen von einer schlechten Bindung, wenn der Hund dann eben Angst hat, wenn ich auf ihn zugehe oder schon zusammenzuckt, nur weil ich meine Hand hebe oder sowas.
Wie du das beschreibst, klingt für mich, als ob die Mensch-Hund-Beziehung ein wahnsinniges, instabiles Konstrukt ist. Und so instabil ist es aber nicht. Also ich darf meinem Hund sehr gerne sagen, nein, dieses Verhalten möchte ich nicht. Hier möchte ich, dass Verhalten weniger werden wird, deswegen unterbreche ich es. Hier möchte ich, dass Verhalten mehr wird, deswegen fördere ich das oder deswegen trainiere ich damit. Zum Beispiel sowas wie erstmal einen Rückruf antrainieren oder so. Da gehe ich ja auch nicht hin und sage, hey, du bist nicht zurückgekommen, wenn der Hund überhaupt nicht weiß, was er machen soll. Da sind wir ja ganz klar im anlernenden Bereich. Aber in den Momenten, wo ich will, dass Verhalten weniger wird, da mogel ich mich eben nicht drum herum, irgendwas anderes zu erzählen, sondern da gehe ich genau in das Thema rein und in dem Thema sind wir dann, wo ich sage, hier ist meine Grenze oder die Grenze der Umwelt und hier hast du deine Grenze, machen wir nicht. Und da gehe ich auf jeden Fall auch ans Thema Unterbrechung. Und wenn wir jetzt einen Hund haben, der, wenn ich ihn jedes Mal, wenn ich ihn angucke oder unterbreche, der zusammenzuckt oder der Situation meidet, dann ist hier am Übungsaufbau ganz gewaltig was schiefgelaufen. Also dann hat das nichts mit einer guten Idee zu tun, wie man Grenzen gibt, wie man lernt. Theoretisch würde man von einer positiven Bestrafung sprechen, wie man die einsetzt, sondern dann ist ja auch einfach im ganzen Übungsaufbau was schiefgelaufen. Und da bin ich absolut bei dir, wenn der Hund die ganze Zeit nur noch zusammenzuckt und alles Mögliche meidet, das ist nicht cool. Und ja, es gibt auch TrainerInnen, die dafür nicht so ein gutes Gefühl haben und da vielleicht zu viel machen. Aber diese Extreme gibt es eben auf verschiedenen Seiten. Und ich bin kein Fan von Extremen, egal auf welcher Seite.
Die Sache ist halt die, ich muss halt, wenn ich eine Grenze setze, den Hund nicht einschüchtern, dass es überhaupt zu solchen Fehlern kommen könnte. Also ich glaube, ne, das ist ja genau der Punkt, weswegen wir uns heute treffen. Da sind wir ja komplett unterschiedlicher Meinung. Du arbeitest ja mit Strafen und ich arbeite ja ohne Strafen. Und ich finde, Strafen haben immer so ein Beigeschmack, ne? Und der Beigeschmack für mich ist, dass es halt für eine schlechte Bindung sorgt und dass es eben passieren kann. Und die Gefahr, die ist mir einfach zu groß, dass das passiert. Und deswegen würde ich das Ganze halt eben positiv machen und ich kann auch positiv Grenzen setzen. Ne? Also wenn zum Beispiel mein Hund, ne, ich finde zum Beispiel zu einer guten Bindung würde da in dem Fall passen, wenn mein Hund eben eine gute Erwartungssicherheit hat. Ne? Also, dass mein Hund ganz viele Signale kennt und eben zu jedem Zeitpunkt eine Erwartungssicherheit hat, wie ich bin, dass der mich genau einschätzen kann. Wenn ich stehen bleibe, dann sage ich warte und das habe ich auch positiv aufgebaut. Wenn er nicht ins Unterholz laufen darf, habe ich Barriereklickern gemacht. Wenn er nicht an den Küchentisch kann, habe ich Barriereklickern gemacht. Das heißt, mein
Was
Hund...
Was bedeutet Barriereklickern? Da musst du mich kurz abholen, den Begriff, der ist mir nicht geläufig.
Ja, also Barriereklickern bedeutet, das ist halt wirklich ein sehr, sehr kleinschrittiger Aufbau und es ist wirklich, wirklich mühsam, aber die Mühe lohnt sich auch, sage ich hier mal gesagt. Wenn der Hund zum Beispiel, also der erste Step ist, der Hund muss auf jeden Fall die Grenze auch als Grenze wahrnehmen. Ne? Also wenn es halt wirklich ist, ist es ein Zaun, dann muss der Hund den Zaun als Zaun wahrnehmen oder auch den Küchentisch als Küchentisch wahrnehmen. Also erster Schritt ist, die Grenze ist vom Hund gut sichtbar. Und immer wenn der Hund dahin läuft, dann wird halt gemarkert. Das setzt natürlich voraus, dass der Hund den Klicker oder mein Markerwort eben auch schon kennt. Das können zum Beispiel Markerworte wie Tipp oder Klick sein oder Top. Und dann hat der Hund ja dadurch, dass ich ihn ja vorbereitet habe auf das Markern, guckt er ja dann zu mir und dann wird er halt belohnt. Und jedes Mal, wenn der Hund dann an diese Grenze ranläuft, bekommt er halt die Belohnung. Und dann wird es jedes Mal auch die Zeiten verlängert. Ne? Das heißt, wenn der Hund schon von sich aus dahin läuft, weil er genau weiß, ich darf hier nicht weitergehen, dann wird die Zeit doch verlängert und ich warte mit meinen Markern, sodass der Hund halt wirklich merkt, ah, hier ist eine Grenze. Und ich kriege jetzt hier von meinem Menschen eine Belohnung. Und das kann ich halt total nett machen. Dann könnte ich halt hingehen und noch ein Alternativverhalten fordern, was der Hund danach zeigt. Das kann zum Beispiel sein, sich hinsetzen, mich angucken oder sich hinlegen, je nachdem, was der Hund halt gut findet. Und so habe ich halt total nett auch eine Grenze aufgebaut. Da muss ich also nicht mit einer positiven Strafe arbeiten.
Total spannend, was du sagst, weil für mich ist das nicht eine Art, wie ich mit dem Hund zusammenleben will, wie ich meine Beziehung mit dem Hund haben will, dass ich den Hund so sehr über Dressur durch den Alltag führe. Also für mich klingt es schon fast ein bisschen als, soll der Hund funktionieren wie so eine Maschine und du sagst die ganze Zeit ja, 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 einfach um nie Nein sagen zu müssen. Was du auch gesagt hast gerade ist, dass du nicht mit Bestrafung arbeitest. Das stimmt lerntheoretisch in dem Moment nicht. Du arbeitest total viel mit Bestrafung und auch das Klickertraining oder das Markertraining, also die Arbeit mit einem sekundären Verstärker, ist das Training mit ganz, ganz viel Frustrationstoleranz. Weil wenn der Hund den ganzen Tag oder in ganz vielen Situationen immer nur gesagt bekommt, das ist richtig, das ist richtig, das ist richtig, dann gibt es ja auch auf der anderen Seite, und es gibt eben immer zwei Seiten, ein in dem Moment, wo das Marker nicht kommt, ist es nicht richtig, wie ich mich verhalte. Das heißt, es wird die ganze Zeit ganz viel mit einer negativen Bestrafung gearbeitet. Und eine negative Bestrafung ist nicht unbedingt besser als eine positive Bestrafung. Es klingt nur oft netter, weil wir Menschen nichts tun müssen. Wir haben nicht gehandelt. Wir haben vielleicht dann auch nicht das Gefühl, gegen den Hund gehandelt zu haben. Wir mussten nicht Nein sagen. Aber nur weil man es nicht ausspricht, ist es nicht netter. Was der Hund als nett empfindet oder als Belohnung oder als Bestrafung, da müssten wir jetzt wiederum den Hund fragen. Und ich will auch nochmal darauf hinweisen, dass man, wenn man seinen Hund so durchdressiert, das ist mit bestimmten Hundetypen möglich. Ich finde es nicht schön, ich finde es kein schönes Zusammenleben, es ist nicht meine Vorstellung davon, aus dem Hund so ein Dressurtierchen zu machen, aber es ist mit anderen Hundetypen eben auch nicht möglich. Und es kann nicht sein, dass ich bis der 10 Jahre alt ist, kleinschrittig daran arbeite, dass er sich so und so gegenüber dem Küchentisch verhält, um mir kein Essen zu klauen, wenn ich einfach auch sagen könnte, hör auf, mir Essen zu klauen. Ich mag dich, aber ich möchte nicht, dass mir Essen geklaut wird. Und das sind zwei Sachen, die ich beide sagen kann. Ich kann wohlwollend dem Hund sagen, hier ist eine Grenze. Dafür muss ich nicht in destruktive Aggressionen übergehen oder Gewalt gegen den Hund anwenden, sondern ich kann einfach meine Grenze klären. Und lerntheoretisch bin ich da in der Bestrafung. Wenn wir das Wort Bestrafung benutzen, blinken halt immer so ganz viele Bilder auf, weil wir davon natürlich Bilder haben, die sich durch die Medien und so weiter geprägt haben oder auch durch wirklich blöde Situationen, wo Bestrafung benutzt wird, um gegen ein Individuum zu handeln. Ich kann aber auch mit dem Nein sagen, mit dem Grenzen geben, mit dem lerntheoretisch positiv bestrafen, für ein Individuum und für ein gemeinsames Zusammenleben handeln. Und das ist mir da einfach ein bisschen zu vereinfacht und es wird für mich einfach dem Hund nicht gerecht.
Ja, mir wäre eben die Konsequenz, die daraus droht, die ist mir zu hoch. Also wenn ich dem Hund dann eine Grenze gebe und das über eine positive Strafe mache und den Hund einschüchter und auf ihn zurenne und mit ihm schimpfe, das ist ja absolut nicht bindungsförderlich in dem Moment. Ne? Wenn man sich mal überlegt, mit welcher Person möchtest du lieber zusammenleben? Möchtest du lieber zusammenleben mit einer Person, die deine Bedürfnisse sieht, die sie auch erfüllt, die sich kümmert, die ein vertrauensvolles Verhältnis zu dir hat? Oder mit einer Person, wo du halt immer wieder Angst haben musst, dass du halt Ärger bekommst, dass die Bedürfnisse nicht erfüllt werden, dass immer die eigenen Bedürfnisse drüber gestellt werden. Ja, also ich würde mich halt ganz klar für Person A entscheiden.
Aber es gibt ja nicht nur Person A oder Person B, sondern es gibt individuelle Beziehungen zwischen zwei Individuen. Es gibt ein Feingefühl für Unterhaltung miteinander. Also Unterhaltung ist jetzt natürlich vermenschlicht gesprochen. Ich meine damit natürlich jetzt nicht, wir setzen uns zusammen an Tisch und ich erzähle dir, wie ich das mir vorstelle, mit dir zusammenzuleben als Hund, sondern eben konkrete Reaktionen und konkrete Anleitungen für den Hund im Alltag, was ich möchte und was ich eben nicht möchte. Da gibt es so viel dazwischen, zwischen Person A und zwischen Person B und auch so viele unterschiedliche Hunderassen. Also es gibt einfach Hunde, die leben lieber draußen, die wollen gar nicht mit ins Wohnzimmer genommen werden, wenn ich mir jetzt so einen Herdenschutzhund angucke oder so. Es gibt Hunde, die wollen ganz eng beim Menschen zusammenleben und die brauchen das auch. Also es ist so unterschiedlich, das ist mir viel zu vereinfacht, von Person A und von Person B zu sprechen.
Wenn ich mir jetzt aber mal angucke, mit wem ich wirklich lieber zusammenleben würde, dann kann ich doch die Person wählen, die, wenn sie mir eine Grenze setzt, das nett macht. Also dann muss ich ja wirklich nicht einschüchternd sein, mit positiver Strafe arbeiten, dem Hund irgendwas hinterherwerfen, mit Gewalt antworten. Also das sind ja eben Dinge, die passen halt gar nicht in meine Wertevorstellung, wie ich mit meinem Hund zusammenleben möchte.
Es gibt ja nicht nur autoritäre Erziehung oder antiautoritäre Erziehung. Es gibt nicht nur Erziehung über Einschüchterung und Erziehung über möglichst alle Bedürfnisse erfüllen und niemals Nein sagen, sondern es gibt ganz, ganz viel dazwischen und auch Sinnvolles dazwischen, wo in der Kommunikation mit Gefühl füreinander agiert wird und eben nicht ausgeschlossen wird, dass man dem Hund sagt, nee, das möchte ich nicht, das ist eine richtige Scheißidee, das lassen wir. Aber auch gesagt wird, jetzt gerade finde ich dich richtig gut. Oder einfach mal so nur miteinander beisammen sein möglich sein kann, ohne dass man dem Hund die ganze Zeit Feedback geben muss und ihm die ganze Zeit sagen muss, mach diesen Trick, mach diesen Trick. Also für mich ist es keine Alternative, den Hund mit Tricks durch den Alltag laufen zu lassen, um mich daraus zu mogeln, ihm zu sagen, was ich nicht möchte.
Timer ist vorbei. Kommen wir zur abschließenden Frage. Was ist unser kleinster gemeinsamer Nenner? Worauf einigen wir uns?
Ich würde sagen, unser kleinster gemeinsamer Nenner ist, dass wenn ein Hund die ganze Zeit nur noch Meideverhalten zeigt, da irgendwas in der Erziehung schiefläuft? Wäre das eine Sache, der du zustimmen würdest?
Würde ich zustimmen. Und dass wir beide in unseren jeweiligen Rahmenbedingungen das Beste für sowohl Mensch als auch Hunden wollen.
Ja.
Gut, dann verlassen wir jetzt den Diskussionstisch. Hallo Jona.
Hallo Jenny.
Genau. Ja, wie war es für dich? Was ist dein Gefühl?
Oh, für mich war es echt schwieriger als gedacht, weil in vielen Sätzen so viele Begriffe kamen, auf die ich gerne eingegangen wäre, aber ich mich immer entscheiden musste, was ist jetzt so der wichtige Punkt? Wo ist es einfach nur jetzt so ein auf Worten rumgereite? Und wo geht's wirklich an den Inhalt? Ich bereue ein bisschen, dass ich nicht mehr Fragen gestellt habe. Ich hätte, glaube ich, gerne auch mehr Fragen gestellt. Ja, wie war's für dich?
Für mich war es ja schwierig, sehr, sehr schwierig, weil ich ja so ganz anders denke als Jenny, aber mich jetzt halt voll in Yvonne reinversetzen musste oder wollte. Und ich finde, so die Gedankengänge, wie man auf was kommt und was darauf folgt, ich finde es total schwierig, nachvollziehbar, wie man allein die und das habe ich mir ja alles nicht ausgedacht, ne? Das ist ja alles aus Recherche. Und wer jetzt denkt, das ist ja aber total überspitzt von dir, Jenny, ist es nicht. Also ich habe das jetzt nicht extra überspitzt gemacht, sondern das sind original, Zitate halt aus Podcasts. Und ich finde zum Beispiel auch diese Erwartungshaltung über Signale. Und dann wird ja nicht Erwartungshaltung gesagt, sondern es geht um Erwartungssicherheit, um dem Ganzen eine Farbe zu geben. Und ich finde Erwartungssicherheit
was
in diesem...
Was meinst du?
Mit den Hund...
Das verstehe ich nicht.
Den Hund die ganze Zeit über Signale durch den Alltag führen.
Ah, okay. Mhm.
Weil man sich halt, weil ja kein Konflikt, ne, und dann darf man ja nicht bestrafen, also nicht positiv bestrafen, damit man nett ist und in Harmonie lebt. Und dann entscheidet man sich für den Weg der Erwartungssicherheit. Und das Wort Erwartungssicherheit ist ja nur ein anderes Wort für Erwartungshaltung. Und es ist halt durch das Wort Sicherheit da drin, es ist halt, bekommt es eine Farbe. Und ich finde die Farbe nicht richtig. Also ich finde, das ist keine Sicherheit. Das hat für mich überhaupt, also Erwartungssicherheit hat für mich nichts mit Sicherheit
also
zu tun.
Also von Trick zu Trick durch den Alltag gelangt zu werden, dass genau. Das dem Hund keine Sicherheit liefert.
Genau. Ne? Und je nachdem, mit welchem Hundetyp du was machst. Ne? Also gehen wir jetzt mal davon aus, ich habe wirklich Barriereklickern gemacht bei einem Border Collie. Wie schnell kann ich da in eine Verhaltensstörung rutschen? Also es ist ja halt auch eine Gefahr, ne? Und die wird halt nie benannt. Ja. Das ist halt dann letzten Endes nett. Und das finde ich halt
so
schwierig.
Von Dopaminkick zu Dopaminkick durch den Alltag geführt.
Genau. Ne? Also
wenn man das mit einem Menschen machen würde, das wäre so krasser Scheiß. Das wäre so kranker Scheiß.
Ja,
oder?
Aber
also
ich glaube,
stell dir vor, man würde es mit einem Menschen so machen in so einer Form oder mit einem Kind.
Ja, aber ich glaube, da wäre es nicht mal so schlimm wie bei einem Border Collie, sag ich mal, deren Genetik das total anspricht. Und wir haben ja hier beim Border Collie dann in dem Moment eine Hypertrophierung. Und der spricht ja komplett darauf an. Also du kannst ja bei einem Border Collie, den kannst du ja wirklich durch den ganzen Alltag keksen. Und das sind ja wirklich Dopamin-Keks, das ist selbstbelohnendes Verhalten. Und wenn ich mir vorstelle, meinen Hund so zu behandeln und immer wieder also es ist ja dann letzten Endes auch, es kann halt in Suchtverhalten übergehen. Und ich finde, es wird immer nett dargelegt, aber diese Dinge sind halt auch gar nicht mal so nett. Also man müsste eigentlich überall so ein Gefahrensymbol hinmachen, sowohl bei Strafe als auch bei Belohnung. Und das hat für mich halt absolut nichts mit einer sicheren Bindung zu tun, gar nicht.
Mhm.
Das finde ich total schwierig.
Ja, ich hatte das Gefühl, man konnte in der Diskussion viele Sachen auch nur so anschneiden, wo man hätte tiefer noch drauf eingehen können. Aber wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns. Also vorausgesetzt, dieser Podcast wird gehört, machen wir ja noch ein bisschen was. Zumindest mal eine Staffel haben wir uns vorgenommen. Und dann mal gucken, wo es hinführt.
Ja, was für mich auch noch schwierig war, ist eben mit dem Begriff Bindung zu arbeiten, weil ich im meinem Hundetrainerinnen-Alltag auch immer nur über Beziehung spreche. Weil Bindung ist für mich etwas, das ist halt da einfach. Also es, ne, du verbringst mit jemandem Zeit miteinander und teilst dir halt sehr oft den gleichen Raum. Und über Raum und Zeit entsteht halt automatisch Bindung. Das ist halt eine gegebene Sache, finde ich. Ne? Und dann muss man halt auch noch gucken, ja, wie, also, ne, dann kann man über die Qualität diskutieren oder über den Zustand.
Genau, da hätten wir jetzt zum Beispiel unterschiedliche Definitionen von Bindung.
Ja, es gibt ja 1000 Definitionen.
Genau, ja. Und da müsste man sich jetzt erstmal eigentlich drüber streiten, wie man für sich Bindung definiert oder wie man Bindung definieren möchte. Ich finde, der Begriff Bindung ist ja auch oft als positive Beziehung so geclaimed. Für mich, wenn ich jetzt gerade so an die Eltern-Kind-Bindung oder ich möchte nicht nur Eltern sagen, weil es gibt ja auch Menschen, die Kinder adoptieren und die, also die Bindung von primärer Bezugsperson jetzt zum Kind, da gibt es ja einfach, also gibt es ja eine Bindung, die kann verschieden gefärbt sein, aber Bindung bedeutet ja nicht unbedingt, dass ein Kind sich geborgen fühlt und glücklich aufwächst, sondern es ist erstmal für mich definiert durch ein Abhängigkeitsverhältnis. Das klingt jetzt total negativ, ist es nicht, sondern es ist ja wichtig, dass die Kinder in diesem Abhängigkeitsverhältnis sind, weil sie halt einfach noch sehr hilflos sind. Menschenkinder insbesondere ja noch mal viel mehr als Welpen, die kommen da ja viel schneller raus. Kann man auf jeden Fall nicht eins zu eins so vergleichen. Aber Eltern können ja einfach so eine Scheiße abziehen und so viel Mist bauen und trotzdem lieben Kinder immer noch ihre Eltern. Also das ist, beschreibt ja auch Bindung, wie krass eng das ist. Automatisch, ohne dass man so viel tun muss. Und das finde ich auch ganz interessant, dahingehend, dass immer so getan wird, als ob das so krass instabil ist, eine Mensch-Hund-Beziehung. Da jetzt nochmal, ich vergleiche jetzt nicht Kind und Eltern mit Mensch und Hund, aber auch bei der Mensch-Hund-Beziehung haben wir ja ähnliche Muster zumindest. Wir haben nicht dasselbe, wir stillen unsere Hunde nicht, wir tragen unsere Hunde nicht und so weiter, aber wir haben ähnliche Muster. Wir haben aber eine Sache, die übereinstimmt, nämlich wir haben ein starkes Abhängigkeitsverhältnis. Und ich habe noch keinen Hund gesehen, der gesagt hat, alles klar, dann mache ich hier komplett dicht. Nicht, dass es das nicht gibt, aber das ist so, es wird so getan, als ob, wenn man dem Hund sagt, was man nicht will, als ob dann direkt was zusammenbricht. Und das finde ich einfach Marketing über Angst und das finde ich eklig.
Ja, es ist, ich finde aber, es ist so ein bisschen auch in der heutigen Zeit, dass man sehr viel positive Vibes, alles positiv sehen und man muss immer happy und glücklich sein. Ich finde, das spiegelt das
so
total wider.
So ein Tassenspruch, oder?
Voll, ne? So ein Wandtattoo.
Ja, das ist ein Hotel. Wandtattoo-Spruch.
Und das ist halt schwierig, wenn man halt generell Beziehungen ansieht, die sind nur gut, wenn man es keinen Streit gibt. Das ist halt komplett bescheuert. Also das ist ja super gruselig. Ne? Und da wollte ich hier noch was zitieren. Das ist von der lieben Dana. Ich glaube, auf Instagram heißt sie Mino and the Mind. Oder so? Kann das sein?
Therapeutin.
Genau. So.
Für Menschen im humanen Bereich. Genau.
Genau. Und sie hat davon gesprochen, über einen Bonding-Kreislauf nach, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, George Kohlrieser. Ist das richtig? Kennst du den Namen?
Nee.
Nee, egal. Auf jeden Fall beschreibt es, dass, also er beschreibt, dass alle Beziehungen 4 Phasen unterliegen, die sich immer wiederholen. Annäherung, Verbindung, Trennung, Streit, Konflikt, Trauer und dann wieder Annäherung, Versöhnung. Und aus diesem Kreislauf entsteht immer wieder eine Verbindung mit dem Bewusstsein der eigenen Identität. Das bedeutet, dass Streit immer dazugehört, wenn 2 Individuen miteinander in Beziehung stehen. Und damit sich halt die Persönlichkeiten in ihren Interessen nicht miteinander verschmelzen. Das fand ich ganz spannend, dass das sogar aus dieser Forschungsperspektive heraus gesehen wurde. Dann gibt es aber tatsächlich weg vom Menschen auch noch zwei gute Studien zum Thema Hund, zu diesem Thema. Und zwar einmal, ich hoffe, ich spreche auch da den Namen richtig aus, von Brubaker und Udell von 2023. Und die haben gezeigt, dass ein autoritativer Erziehungsstil, Problemlöseverhalten und tatsächlich auch, hier schreiben sie es, die enge Bindung an seinen Besitzer fördert. Und hier noch einmal autoritativ bedeutet, dass eben auch Grenzen gesetzt werden. Und zwar wirklich Grenzen gesetzt werden, also dass man sich nicht drumherum klickert. Und dann gibt es noch, und das fand ich total spannend, weil in der Diskussion fangen sie so an, also es ist, ich glaube, sie heißen Walter and Gray von 2016. Sie haben geschrieben, entgegen ihrer Erwartungen waren sie überrascht von dem Ergebnis, dass es eine schwache positive Korrelation zwischen der Bindung zwischen Mensch und Hund und dem Grad der beim Hundetraining eingesetzten Aversion gibt. Es steht halt so im Paper, wir brauchen nicht...
Aversion nochmal auseinandernehmen, und über bedingte Hemmung sprechen und
richtig,
so, aber das führt jetzt zu weit.
Also
sie meinen positive Bestrafung,
so
nehme ich an.
Genau, ne, sie meinen halt da auch die Bestrafung, richtig. Und das ist halt immer so schwierig, wenn ich dann in diese Rolle gehe, wenn ich das halt im Hinterkopf habe, ist alles so oberflächlich. Ich finde, das ist sehr, sehr oberflächlich, wenn man sagt...
Mhm.
Man erkennt es daran, dass der Hund nicht mehr so viel schnüffelt, den Menschen immer anguckt, kein Explorationsverhalten zeigt und Meideverhalten, wenn er, also es ist ja komplett oberflächlich. Das ist ja gar nicht.
Das ist vor allem total anmaßend, weil es super wertend ist und wie verunsichert sind dann bitte HundehalterInnen, wenn sowas gesagt wird, die mit einem Hund dastehen, der total umweltunsicher ist, weil er einfach, keine Ahnung, eine verpasste Sozialisierungsphase hat, aus dem Auslandstierschutz hierher geholt wurde und einfach die Sachen nicht kennengelernt hat. Wie viele Hunde davon habe ich im Training, ne, die draußen überhaupt nicht mit Explorationen beschäftigt sind, aber das einfach gar nicht an der Beziehung zum Menschen liegt. Wobei natürlich die Beziehung zum Menschen kann eine Hilfe sein, um da mehr reinzukommen. Aber
oder
Verhalten
Genetik,
ist multifaktoriell.
Ne?
Ja,
guck
ist einfach viel zu einfach.
Die glotzen.
Es ist viel zu einfach und es verunsichert Menschen und das finde ich richtig fies.
Ja, das sehe ich auch so. Also ich glaube, wir können grundsätzlich sagen, für uns gehört Streit in eine Beziehung dazu.
Ja.
Und dadurch wächst man.
Auch zwischen uns beiden.
Auch zwischen uns beiden, genau. Also auch wenn ihr es nicht mitbekommt, aber wir streiten.
Ja.
Und wir haben auch
wir
Streitgespräche.
Diskutieren auch. Ja.
Ja, wir diskutieren, aber wir haben auch schon wirklich, also.
Ja.
Aber auch schon mal.
Streit hatten wir auch schon.
Wir mochten uns auch schon mal nicht.
Ja.
Aber das ist ja gut, weil...
Trotzdem habe ich dich jetzt sehr gern.
Ja, genau deswegen, ne? Weil woher soll ich deine Grenzen wissen? Oder woher sollst du meine Grenzen wissen, wenn ich sie dir nicht
Es war halt produktiv, sage. Ne? Also es ist halt wichtig, dass ein Streit produktiv ist, dass es nicht darum geht, den anderen fertig zu machen oder halt wirklich destruktive Gewalt anzuwenden oder sich selber einfach nur seinen Frust abzulassen, so, ne? Sondern es muss halt, ja.
Und wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, in unserem Online-Shop bei www.undiehunde.de gibt es dazu auch ein Webinar mit dem Titel Konflikte.
Stimmt, ja, das passt gut rein.
Das passt gut rein.
Ja. Wie ihr vielleicht von uns wisst, wir verkaufen keine praktischen Inhalte im Sinne von Hundetraining online. Aber was wir bieten, ist tiefergehende Auseinandersetzungen mit dem Thema Hundeerziehung. Also es ist dann schon praktisch anwendbar, aber eben nicht, hier ist die Übung und das ist eure Lösung, weil dafür ist Hundetraining zu individuell. Und wir haben kein Abo-Modell, sondern ihr könnt euch bewusst dort raussuchen, wenn ihr irgendwie ein Thema habt, was euch interessiert. Dann gibt es dazu entweder kleine Kurzvideos oder eben Webinaraufzeichnungen. Jenny, woran bist du gerade? Woran arbeitest du gerade? An was für Video?
Ich arbeite gerade an zwei Sachen. Einmal an dem Video zum Thema Beschäftigung. Wenn die Folge hier rauskommt, ist das Video auch schon online. Hoffe ich jedenfalls. Also sollte auf jeden Fall diese sein. Und dann noch über, was mache ich da noch? Das Webinar.
Ja, Webinar zu selbstbelohnendem Verhalten hast du auf dem Zettel. Und das wir haben ja jetzt auch beide entschieden, dass jeder von uns eine Reihe angeht, eine Videoreihe.
Ja.
Und was ist deine Videoreihe?
Meine Videoreihe wird sich rund um das Thema Lerntheorie. Ja, doch,
ja,
oder?
Wie gesagt. Ja.
Ja. Ja. Ja. Bei mir geht es.
Das ist ja jetzt auch keine Überraschung.
Nee. Vor allem, weil du ja auch schon deine rausgebracht hast. Ich ja noch nicht, aber du ja schon. Also ich mache eine Reihe rund um das Thema Lerntheorie. Mit ganz vielen Begrifflichkeiten aufräumen, einsortieren, neu sortieren und in ein paar Fallbeispielen unterbringen.
Finde ich auch wirklich eine sehr anwendbare Geschichte, um vielleicht zu verstehen im Alltag mit Hund, warum Sachen nicht so richtig klappen können. Ich bin dran an unserer Körpersprache Basics Reihe, das heißt Hundeverhalten von Grund auf lesen zu lernen. Und da habe ich jetzt zwei Gesamtausdrücke schon gemacht. Einmal das Imponierverhalten und einmal die aktive Demut. Die Videos gibt es schon. Und hinzu kommt dann noch passive Demut, Drohverhalten, Angst als Ausdruck. Und in den Videos findet ihr auch Videoanalysen. Das heißt, dass man konkret sieht, zwei Hunde, die miteinander kommunizieren. Wie würden wir das interpretieren? Und ich hätte es selber, oder ich generell versuche ich immer ja Formate zu machen, die ich gerne selber als Hundehalterin, als ich noch nicht viel wusste, gehabt hätte. Als mein erster Hund zu mir kam, was hätte ich da gebraucht? Und das wäre so eine Geschichte, sowohl die Lerntheorie wie auch Ausdrucksverhalten lesen lernen, das wären Sachen, die hätte ich mir einfach krass gewünscht und die habe ich nirgendwo gefunden. Das ist geil,
genau,
dass wir das
so
jetzt machen.
Wie das Thema Bindung und Beziehung, die Basis. Damit wird auch ganz viel Angst gemacht.
Schluck. Okay. Lasst euch nicht durch die großen Emotionen in Social Media verunsichern.
Ja.
Bleibt bei euch und bei eurem Hund, was da abgeht. Dann wünsche ich dir noch was. Und das war unsere erste Folge, Jenny. Bis dann.
Tschö.